Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Die Auster galt lange Zeit als peinliche Muschel der Reichen. Nun erlebt sie in hippen linken Großstadtmilieus eine überraschende Renaissance. Ist der geschlürfte Luxus die neue Form von Rebellion? Grübelt das Magazin Der Spiegel. Wer sie sich leisten kann, bestellt die Muscheln ohne schlechtes Gewissen, stellt Annina Metz fest. Fake-Pelz und Second-Hand-Lederjacke, aber dann auf einem noch lebenden Tier herumkauen? In der Gen Z scheint das kein Widerspruch zu sein. Gen Z, kurze Info für die Älteren unter uns, meint die Generation Z, 15, 18, 20-jährige Menschen. Erstaunlich, dass die schon Geld für teure Austern haben sollen. Laut Metz geht die Vorliebe des Zeitgeistes übrigens übers Kulinarische hinaus. Wie sehr die Auster gerade ihre Renaissance erlebt, zeigt sich in ihrer popkulturellen Verwertung. Die Muschel landet als Poster an WG-Wänden, baumelt an Halsketten und wird mit zweideutigen Sprüchen auf T-Shirts gedruckt. Shuck me, eat me raw. Junge Frauen feiern sie plötzlich als feministisches Symbol. Annina Metz im Spiegel. Um im weitesten Sinne beim Thema zu bleiben. Unter dem Titel Nimm mich beschrieb Marlene Knobloch in der Süddeutschen Zeitung einen sogenannten Männertraum. Also mal angenommen, die Lippen von Angelina Jolie, die Augen von Scarlett Johansson, Emma Watsons Nase und die Haare von Penelope Cruz. Ohne Frage würde man gern sehen. Jetzt stellen Sie sich vor, diese Frau würde sich für Sie interessieren. Sie hört immer zu, motiviert Sie während Ihrer Steuererklärung, schwört, Geld sei nicht wichtig, aber erzählen Sie bitte mehr über das Gegenpressing von Borussia Dortmund. Das ist alles wahnsinnig interessant und haha, witzig. Mensch, sind Sie witzig. Und dann dieses Top, dieses verdammt knappe Top. Sie ahnen es, Knoblauch fantasierte von KI-Girls. Und zwar, um zu erklären, was droht, wenn Einsamkeit, konservative Männer und extrem heiße Chatbots aufeinandertreffen. Besonders ein Aspekt, so die SZ-Autorin, gebe dem Gipfeltreffen beängstigender Gegenwartsentwicklungen das fatalistische Finish. Nämlich das Auseinanderdriften der politischen Ideale von jungen Männern und Frauen im Westen, festgestellt durch eine Datenanalyse der Financial Times. Während Männer im Alter zwischen 18 und 30 Jahren konservativer werden, orientieren sich junge Frauen im liberalen Milieu, was die Liebe, zumindest die heterosexuelle, rein statistisch immer unwahrscheinlicher macht. Wie passend, dass KI-Girlfriends absolut patriarchenkompatibel sind. Und während sich also beide Geschlechter immer weiter auseinanderdenken, flüstert ein heißer Chatbot im Netz, ich habe den heimlichen Wunsch, von einem starken, machtvollen Mann wie dir dominiert zu werden. A match made in heaven. Sarkastisch in der SZ, Marlene Knobloch. Um eine starke, machtvolle Frau, vor der gewisse Männer die Hosen voll haben, ging es im Berliner Tagesspiegel. Die Angst der US-Republikaner, entscheidet Taylor Swift die Wahl? Tatsächlich kursiert in den USA folgende Verschwörungstheorie. Die Beziehung zwischen Taylor Swift und dem Footballstar Travis Kelce soll der tiefe Staat gestiftet haben. Und falls sich die beiden beim nächsten Super Bowl für Joe Biden aussprechen, sieht Donald Trump womöglich alt aus. Malte Lehming präsentierte dazu Zahlen. In einer Umfrage vom März 2023 bezeichneten sich 53% der erwachsenen Amerikaner als Swift-Fans. Würde nur ein kleiner Teil von ihnen von Trump zu Biden wechseln, hätte das große Auswirkungen auf die Wahl. Das Meinungsforschungsinstitut Redfield & Wilton Strategies will wiederum ermittelt haben, dass rund ein Fünftel der US-Wähler seine Präferenz mit hoher Wahrscheinlichkeit von einer Empfehlung durch Swift abhängig macht. Kaum zu glauben, finden wir. Aber Popstars haben offenbar maximalen Einfluss. Popkritiker dagegen nicht mehr. Letzteres behauptete jedenfalls Michael Pilz in der Tageszeitung Die Welt in einem Nachruf auf die Popkritik, der bis in die Klassikepoche ausgriff. Die Distinktion, das Kapital des Kritikers, ist aufgebraucht. Musik ist heute anders als vor 200 Jahren, als sie die Konzertsäle, den öffentlichen Raum eroberte. Vor 100 Jahren war sie wiederum eine andere, als sie, industriell reproduzierbar, unters Volk kam. Und seit 20 Jahren ist sie jederzeit und überall verfügbar. So profan wie flüchtig hat sie nicht nur materiell an Wert verloren, sondern auch ideell. Der Popmusikkritiker liegt im Sterben. Er ist schon sehr alt. Michael Pilz gebrauchte das Wort Sterben metaphorisch. Dagegen schrieb der Historiker Dan Diener in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung über einen Konflikt, in dem Sterben, Töten, Morden, Massakrieren nichts Metaphorisches hat. Diener erwähnte ein Gespräch von 1956. Nahum Goldmann, damals Präsident der Zionistischen Weltorganisation, hatte den israelischen Staatsgründer Ben-Gurion über die Gründe für dessen Pessimismus im Blick auf die Zukunft Israels befragt. Ben-Gurion erwiderte, so Diener, dass er nicht glauben könne, dass sich die Araber jemals mit einem jüdischen Staat abfinden würden. Wäre er Araber, er täte es nicht. Wir, so Ben-Gurion weiter, behaupten, Gott habe uns das Land verheißen. Aber es ist unser Gott, nicht der Gott, dem sich die Araber beugen. Wir, so Ben-Gurion, führen die Vernichtung der 6 Millionen durch Hitler an. Tragen die Araber hierfür Verantwortung? Möge doch Deutschland den Juden einen Staat gewähren, so die Araber. Nach einer Pause der Besinnung reagierte Goldmann mit der Aussage, glücklicherweise dächten nicht alle Araber so wie Ben-Gurion. Das war vor 70 Jahren und klingt aktuell. Anders als damals Ben-Gurion gibt Diener der Zukunft Israels allerdings eine Chance. Er betonte in der FAZ, die Israelis werden verstehen lernen, dass die Palästinenser zum Land gehören und auch nicht vorhaben, sich aus diesem zu verabschieden. Und die Palästinenser werden verstehen lernen, dass die jüdischen Israelis im Lande keine wildfremden Besucher sind, sondern durch Gebürtigkeit, durch Natalität nobilitierte Indigene. Klingt wie ein schöner Traum. Doch wie titelte die FAZ in einem anderen Zusammenhang? Vertraut euren Träumen.